Micro Europa.
Sounds moderno,
fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Das Internet. Ununterbrochen sind wir mit ihm verbunden und ständig erreichbar. Wir konsumieren und produzieren. Doch bestimmen wir das Internet oder das Internet uns? Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sendung Internet im Alltag von Radio Micro Europa. Ich bin Florian Jungermann. In der kommenden Stunde werden wir lustige, interessante und nachdenkliche Beiträge hören, in denen wir das Internet und seine Facetten von vielen Seiten beleuchten. Das Internet prägt heute fast jeden Bereich unseres Lebens. Wo wir uns aufhalten, was wir gerade tun, was uns gefällt, alle diese Informationen teilen wir im Netz. Doch gerade diese ständige Internetpräsenz kann auch zur Belastung werden. Jana Martell hat sich in Tübingen nach Vor- und Nachteilen der Internetnutzung umgehört.
Das Internet ist heute unser ständiger Begleiter. Nicht nur in der Uni oder auf der Arbeit sind Smartphone und Laptop fast immer dabei. Ich habe bei zwei Tübinger Studenten nachgefragt, was sie von der wachsenden Internetpräsenz halten. Anna und Max studieren an der Universität Tübingen und nutzen das Internet regelmäßig. Was sind für sie Vorteile, immer erreichbar zu sein?
Das Handy erleichtert vieles, würde ich sagen. Man kann immer mit Freunden in Kontakt treten, mit denen schreiben, ist überall erreichbar. Was mich allerdings stört, ist, dass man mit Freunden, wenn man mit denen abhängt, dann auch immer einer das Handy dabei hat und das nervt dann dementsprechend.
Und auch Anna sieht die positiven Seiten, die ein internetfähiges Smartphone mit sich bringt.
Also Vorteile, dass man immer erreichbar ist, ist, dass wenn man abends nach Hause läuft oder in Situationen, wo man Angst hat, eben auch sich nicht alleine fühlt, sondern erreichbar ist. Ja, man kann eben soziale Kontakte besser pflegen.
Besonders das Smartphone ist heute kaum noch aus unserem Leben wegzudenken und bietet zahlreiche Möglichkeiten.
Ja, man hat immer das Internet dabei und dadurch ist man natürlich immer erreichbar, kann schnell Infos googeln. Und ja, heutzutage ist eigentlich jeder durchgehend auf WhatsApp, Facebook und das ist ja dann teilweise auch beängstigend, weil man sich da ja auch fragen muss, was mit den Daten passiert.
Für den Austausch mit Freunden ist das Internet also eine Erleichterung. Aber was passiert, wenn es in der Uni mal langweilig wird? Ist das Smartphone noch eine Ablenkung?
Ja, also ich würde sagen, es gibt auch einige von meinen Freunden, die in der Uni auch bewusst das Handy dann ausschalten, wenn sie in eine wichtige Vorlesung gehen, weil man sich einfach mit Handy weniger konzentrieren kann.
Und auch Max sieht die Beeinträchtigung.
Ja, definitiv beim Studium. Ich lasse mich ablenken durchs Handy, auch durch den Laptop. Und ich schalte das Handy immer aus, aber erwische mich dann dabei, dass ich das nach 1 bis 2 Stunden wieder anmache, weil ich nicht ohne kann.
Trotz der vielen Vorteile, die das Internet uns bietet, wird die ständige Erreichbarkeit für viele auch zur Belastung. Jeder von uns kennt Situationen, in denen er nicht gestört werden möchte. Wann gehen wir ganz bewusst offline?
Also ich schalte mein Handy immer aus, wenn ich schlafe, kurz bevor ich ins Bett gehe, weil ich eben nicht gestört werden möchte beim Schlafen. Dann im Urlaub habe ich das Handy auch meistens ausgeschaltet. Aber da erwische ich mich dann auch immer wieder, dass ich als allererstes im Hotel nach dem WLAN-Passwort frage. Und sonst beim Lernen schalte ich das Handy auch aus.
Beim Lernen fühlt auch Anna sich durch ihr Handy oft gestört.
Wenn ich zu Hause bin und lernen will, dann ist es aber schon so, dass ich dann mein Handy auch mal ausschalte, weil ich mich eben nicht konzentrieren kann, wenn ich Nachrichten von meinen Freunden kriege.
Wir verbringen so viel Zeit online, da liegt die Vermutung nahe, dass ein Leben ohne Internet heute nicht mehr möglich ist.
Ohne Internet leben? Dauerhaft würde ich sagen, nein. Aber wenn ich jetzt mal 1 bis 2 Wochen im Urlaub bin, dann würde das schon gehen. Aber heutzutage ohne Handy leben, geht für mich nicht mehr.
Das war Jana Martell mit einem Beitrag zum Thema Internetnutzung. Heute wachsen Kinder in einer ganz anderen Umwelt auf wie noch vor 10 Jahren. Das Smartphone ist für viele der unverzichtbare Begleiter in einer digitalisierten Welt. Mehrere Stunden am Tag verbringen sie mit WhatsApp, Facebook, YouTube oder Instagram, ohne ihre Nutzung zu hinterfragen. Deshalb ist es notwendig, dass der Lernraum Schule eine zeitgemäße Medienbildung anbietet. Caroline Wahl besuchte die Grund- und Werkrealschule im Rhein-Neckar-Kreis und sprach mit der Rektorin Beate Hirt-Pferdekamper und mit 3 Zehntklässlern.
Über die Gefahren des Internets werden wir persönlich nicht aufgeklärt. Und dann muss man eigentlich schon sich selber mal hinten dran setzen und gucken, was man da so machen kann. Oder was man da eher nicht machen sollte.
Medienkompetenz ist die Kulturtechnik des 21. Jahrhunderts. Neben dem Elternhaus ist die Schule der wesentliche Ort. Denn eigentlich sollten Pädagogen die Kinder und Jugendliche in die digitalisierte Welt begleiten. sie nicht nur für Gefahren sensibilisieren, sondern sie mit erziehungswissenschaftlichen Mitteln stark machen, die Werkzeuge gewinnbringend zu nutzen. Dass es tatsächlich ganz anders aussieht an deutschen Schulen, zeigt das Medienverhalten der Pendler. Welche Medienangebote nutzen die Zehntklässler der Werkrealschule Schriesheim?
Alles Mögliche, WhatsApp, Facebook.
Instagram, Snapchat, Facebook, WhatsApp, so die Sachen halt.
Pascal Elfner, Nathalie Huber und Justin Gärtner und ihre Klassenkameraden verbringen einen großen Teil ihrer Freizeit mit diesen Angeboten.
Ganztag, würde ich sagen.
Ja, den ganzen Tag eigentlich.
Ja, viel zu lang.
Wann habt ihr es denn nicht?
Wenn ich schlaf.
Ja, wenn ich schlaf oder ja. Wenn ich im Urlaub bin und kein Internet habe. Das ist schon so eine Sucht.
Ist eine Sucht?
Ja.
Was ist, wenn ihr es nicht habt?
Dann
fühlt man sich leer.
Ja, gell? Dann ist es so einsam.
Wenn Kinder sich also ohne ihr Smartphone leer fühlen, kann man dann noch von einer reflektierten und sinnvollen Mediennutzung sprechen? Die digitalen Medien nehmen heute einen so großen Platz im Leben der jungen Menschen ein. Die Medienbildung ist fächerübergreifend in allen Lehrplänen integriert. Die originäre Verantwortung dafür liegt bei den Kultusministerien der Länder. 2012 gab die Kultusministerkonferenz eine Erklärung ab, dass eine grundlegende, umfassende und systematische Medienbildung im Rahmen der schulischen Bildung erforderlich sei. Der gesetzte Rahmen erscheint allerdings zu grob. Kritiker fordern, Medienbildung nicht nach dem Gießkannenprinzip, sondern flächendeckend wie in den skandinavischen Ländern als Schulfach einzurichten. Rektorin Beate Hirt-Pferdekämper berichtet, welche Hindernisse schon jetzt im Weg stehen. Ein Großteil der Lehrer fehle die Ausbildung, um Medienkompetenz zu vermitteln.
Im Hinblick auf die Veränderungen in der Bildungsplanlandschaft muss sehr darauf geachtet werden, weil nämlich weder die Erwachsenen oder auch die jetzt noch im Dienst befindlichen Lehrkräfte die Grundausbildung früher nicht gemacht haben, aber im Zuge der Zeit es eben notwendig ist, sich damit auseinanderzusetzen, um die Kinder von klein auf technisch mit allem Drum und Dran an die Sache heranzuführen.
Nicht nur die Qualifizierung der Lehrkräfte ist eine Grundlage von zeitgemäßer Medienbildung, daneben sollte das Land eine entsprechende Infrastruktur gewährleisten. Das fängt schon bei geeigneten Räumlichkeiten an, so dann die Hardware, Computer, Tablets und ein schneller Internetanschluss. Aber wann soll Medienbildung beginnen?
Man muss ja auch die Grundschüler peu à peu heranführen. Das ist ja im Moment die Diskussion, dass manche sagen, der Einsatz von Whiteboards, Smartphones in Schulen sei überflüssig, die müssen erst mal schreiben lernen und. Aber ich denke, da im privaten Bereich das schon so im Vordergrund steht, dass man an Schulen schrittweise schon im Grundschulbereich damit umgehen muss und kann, wenn man die Ausstattung hat, wenn man die Lehrkräfte hat und wenn man es sinnvoll einsetzt.
Die Lehrerinnen und Lehrer, so Beate Hirt-Pferdekämper, könnten Medienkompetenz nicht mal schnell so nebenbei vermitteln. Als Digital Immigrant sieht sie ihre eigenen Fähigkeiten durchaus selbstkritisch.
Ja, aber auch ich muss sagen, ich bin nicht so kompetent. Ich bin über 60 Jahre und vor 10, 15 Jahren war das Arbeiten am PC für mich auch noch sehr neu.
Im eigenständigen Fach Medienkompetenz liege der einzig gangbare Weg. Doch bis zum Ziel ist es noch weit, so Beate Hirt-Pferdekämper.
Das muss wachsen innerhalb der Schule, es muss getragen werden, es muss im Unterricht entstehen, muss so weitergegeben werden und kompetente Leute müssen es auch dann managen. Es ist einfach auch für Kinder interessanter, weil ihr Umfeld eben diese neuen Medien sind.
Das war Mikro-Europa-Reporterin Caroline Wahl über die notwendige Medienbildung an Schulen. Schönheitsideale gibt es wohl schon seit Menschengedenken. Jede Epoche hatte ihre eigenen Vorlieben bezüglich des perfekten Körpers. Doch wie verhält es sich heute damit? Was gilt als schön im Internet? Mikro-Europa-Reporterin Sophie Glaser hat sich auf die Suche gemacht nach der Schönheit im Netz.
Es klackert. Der Selfie-Stick wird ausgefahren und tief nach unten gestreckt. Das lange bunte Kleid raschelt. Die breite Hüfte, die drallen Oberarme sind in Szene gesetzt. Das Handy wird noch etwas weiter nach unten gesenkt, damit das Doppelkinn möglichst gut zur Geltung kommt. Klick, das Foto ist im Kasten. So oder so ähnlich wäre wohl ein schönes Profilfoto für Facebook zu Zeiten des Barocks zustande gekommen. Ein Schönheitsideal, das sich vom heutigen deutlich unterscheidet. Soziale Netzwerke sind ohne Fotos, die der Selbstinszenierung von Personen dienen, kaum vorstellbar. Worin der Reiz besteht, erklärt Frau Ulrich des Lehrstuhls Rhetorik in Tübingen wie folgt.
Die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit ist immer auch ein Abgleich mit dem, was man denkt, was andere von einem denken. Also es ist immer so eine Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Aus dieser Dialektik quasi ergibt sich ja dann das, was ich sein will und wie ich mich darstellen will.
Sie stellt mit dem Aufkommen der sozialen Netzwerke nicht nur eine Zunahme der Selbstdarstellung in Form von Fotos fest, sondern auch die Verbreitung eines bestimmten Schönheitsideals.
Die Präsenz dieses Ideals ist stärker und ist visuell mächtiger und kann deswegen wird deswegen reproduziert. Und weil es eben auch so schnell reproduzierbar ist, es ist nicht so, dass man dasselbe Bild dann macht, aber man kann so schnell Bilder herstellen, dass die genau dieses Muster erfüllen.
Nicht nur eine scheinbar grenzenlose Reproduzierbarkeit bietet das Netz, sondern auch gezieltes Nacheifern von Vorbildern.
Man sagt, das ist eine Pose, die man vorgibt, das ist ein bestimmter Gesichtsausdruck, die Schnute, die man zieht, ein bestimmter Fotografierwinkel, den man einnimmt. Das ist etwas, das ist eine Formel. Und dann fällt es vielleicht leichter, über die Form dann auch das Schönheitsideal irgendwie zu repräsentieren.
Doch es gibt auch zunehmend Versuche, die heutigen Vorstellungen eines schönen Körpers aufzubrechen, so die Tübinger Medienwissenschaftlerin Frau Thomas.
Über digitale Medien und über Blogs, über Foren, wo versucht wird, eben andere Bilder von Weiblichkeit, von Schönheit zu vermitteln. Und da denke ich aber auch an relativ prominente Figuren wie Beth Dito, die auftritt und sagt, also ich bin sicherlich nicht das Normalmaß, was das Gewicht angeht, und ich bin aber trotzdem eine erfolgreiche Musikerin.
Das weibliche Äußere muss jedoch nicht zwangsläufig nur als Schönheitsobjekt dargestellt werden.
Mittlerweile wird es ja aber auch schon benutzt, um sozusagen in Protestform dagegen vorzugehen. Also ich denke, beispielsweise diese Aktivistinnengruppe von Femen, die sagt, wir protestieren jetzt oberkörperfrei, um zu demonstrieren, unser Körper ist nicht mehr nur zum Anschauen da, sondern er wird zum Mittel des Protestes, und auch darauf aufmerksam zu machen, dass Frauen üblicherweise in diese Position des to be looked at-ness, also des sozusagen Angesehenswerdens aus einer männlichen Perspektive ins Bild gesetzt sind.
Üppig wie im Barock, das Zupfen des Haaransatzes für eine hohe Stirn wie im Mittelalter oder die schlanke Figur, die heute angestrebt wird. Ein Schönheitsideal muss nicht angenommen werden, plädiert die Tübinger Medienwissenschaftlerin.
Je mehr Personen es gibt, die den Mut haben, sich jenseits von Normalität zu repräsentieren, desto besser und desto ermutigender für alle, die sich nicht einordnen lassen wollen oder können.
Sophie Glaser über Schönheit im Netz. Den Blick in die Ferne gerichtet, die Arme lässig vor dem Körper verschränkt und die Wellen auf dem Meer peitschen. Im Hintergrund ein tiefroter Sonnenuntergang. So oder ähnlich posieren viele Menschen vor eindrucksvollen Gebäuden, faszinierenden Panoramen oder bekannten Sehenswürdigkeiten. Und warum? Um eben diese Bilder später als Profilbild im Facebook-Account hochzuladen. Mikro-Europa-Reporter Laurenz Lerch sprach mit Simon Hoffmann und Lilly Sauer über dieses Thema. Zwei Menschen, die das soziale Netzwerk zur Inszenierung nutzen, jedoch aus zwei ganz unterschiedlichen Gründen.
Wie würdest du dein derzeitiges Profilbild in Facebook mit drei Worten beschreiben?
Sympathisch, ein bisschen sexy und exotisch.
Du würdest es auch sagen, das entspricht dir?
Nicht zu 100%. Also ich gucke schon, dass das Profilbild für andere vielleicht so wirkt.
Lilly Sauer ist 21 Jahre alt, Studentin der Medienwissenschaft in Tübingen und seit 2010 in Facebook aktiv. Seither hat sie viele eigene Posts verfasst, mehreren Seiten ihr Gefällt mir gegeben und über 20 verschiedene Profilbilder hochgeladen. Doch wie trifft sie die Entscheidung, welches sie hochlädt?
Also es muss mir natürlich gefallen. Und wenn ich jetzt teilweise zwei Bilder zur Auswahl habe, dann frage ich manchmal auch meine Schwester oder so, welches Bild ich nehmen soll. Und hol mir dann auch Meinungen von anderen Leuten, die dann sagen, ja, auf dem Bild siehst du vielleicht ein bisschen besser aus, da sind deine Haare besonders schön drauf oder da kommen deine Augen besser zur Geltung, und dann nehme ich auch das Bild.
Lilly berichtet auch davon, dass sie vor dem Hochladen gerne ausprobiert, mit welchem Filter sich die Bilder noch ein Stück weit verbessern lassen. Wenn die Bilder dann mal oben sind, gibt es im Durchschnitt 40 Likes dafür. Mich interessiert, wie es ihr wohl gehen würde, wenn mal das andere Extrem eintritt.
So richtig gekränkt wäre ich wahrscheinlich nicht. Vielleicht würde ich überlegen, was an dem Bild nicht so toll sein könnte, dass ich so wenig Likes habe.
Es sind jedoch nicht nur die Bilder, die dazu dienen, sich darzustellen. Auch die Seiten, denen man folgt, oder der Status, den man teilt, spielen eine wichtige Rolle. Doch erfolgt das Liken nach der gleichen sorgfältigen Planung wie etwa das Auswählen und Bearbeiten von Bildern?
Nein, so denke ich eigentlich überhaupt nicht. Also wenn ich irgendwas sehe, ein schönes Bild, dann like ich das einfach.
Und welche Meinung hat Lilly über die eigene Präsentation auf Facebook?
Ich glaube, ich würde schon von Selbstinszenierung sprechen, ja, weil jeder natürlich die beste Seite von sich zeigen will, man gewählt Bilder hochlädt und auch natürlich nur gute Sachen eigentlich postet. Also ich würde jetzt wahrscheinlich kein Bild posten, auf dem ich total betrunken und total fertig aussehe. Also das würde ich nicht machen.
Es sind jedoch nicht nur Privatpersonen wie Lilly Sauer, die Facebook als Darstellungsplattform nutzen. Auch Firmen präsentieren sich mittlerweile im sozialen Netzwerk. Ein Beispiel hierfür ist die Nachwuchsfilmproduktionsfirma Camperly Filmproduktion unter der Leitung von Simon Marian Hoffmann. Für Simon gibt es dafür einen ganz naheliegenden Grund, erklärt er mir selbst in einem Skype-Interview.
Facebook ist halt die kostengünstigste Variante.
Doch auch wenn Simon Hoffmann der Kopf der Firma ist, im Gegensatz zu einer Privatperson ist ein Unternehmen zunächst gesichtslos. Um eine Fangemeinde aufzubauen, müsste man doch also ein gewisses Image schaffen. Simon sieht das jedoch nicht ganz so.
Ich weiß nicht, ob ich ein Image kreieren möchte. Ich möchte eher zeigen, hey, da sind wir und das machen wir und das können wir und das haben wir irgendwie gelernt und das haben wir alles bisher gemacht. Und wenn es jemand gefällt, dann kann er uns auch gerne unterstützen.
Unterstützer hat Camperly Filmproduktion schon einige vorzuweisen. Über 1100 Leute haben auf Facebook ihren Daumen dagelassen. Man könnte sagen, hier hat die Inszenierung funktioniert.
Es ist eher eine Werbesache. Also Selbstinszenierung ist, glaube ich, weniger. Es ist eher, es ist schon auch eine Inszenierung. Wir machen ja nicht irgendwas, was wir nicht wirklich machen. Also wir tun ja nicht so, sondern wir machen ja das, was wir tun und halten das fest.
Klar ist, dass das soziale Netzwerk sowohl für Privatpersonen als auch für Firmen optimale Möglichkeiten bietet, um sich darzustellen und nach eigenen Wünschen zu inszenieren. Warum all diese Funktionen so hohen Anklang finden, lässt sich für Simon Hoffmann als Betreiber einer Firma leicht beantworten.
Weil das halt eine Verbreitung ist. Also ich meine, sobald es jemand liked, dann wird angezeigt, dass ihm das gefällt und dann sehen das wieder seine Freunde. Das heißt, es geht immer weiter und man erreicht vielleicht auch ganz neue Leute.
Interessant wird es jedoch, wenn man eine einzelne Privatperson wie Lilly Sauer nach deren Gründen befragt.
Also für mich hat es so einen Spaßfaktor. Ich habe ein Bild, ich lade das hoch. Ich gucke, wer das liked. Es macht ja auch Spaß, so die Anerkennung zu bekommen.
Laurenz Lerch über die Selbstinszenierung im Netz. Für die meisten von uns ist das Internet als schnelles Informationsmedium im Alltag unverzichtbar geworden. Über Suchmaschinen und diverse News-Apps hat man immer und überall die Möglichkeit, sich die wichtigsten Infos zu beschaffen. Der Internetaktivist Ellie Pariser spricht in diesem Zusammenhang von einer Filterbubble. Mikro-Europa-Reporterin Jennifer Fossela hat mit dem Kulturphilosophen Thilo Hagendorf vom Internationalen Zentrum für Ethik in den Wissenschaften der Uni Tübingen über das Phänomen Filterbubble gesprochen. Zuvor aber hat sie sich in der Balinger Innenstadt zum Thema umgehört.
Können Sie sich was unter der sogenannten Filterbubble oder zu Deutsch Filterblase vorstellen?
Hat es was mit Kaffee zu tun? Filterkaffee? Nee, nicht wirklich.
Nein, kann ich nicht.
Filterbubble. Also ich kenne nur Bubble Tea. Das eine Getränk, aber Filterbubble sagt mir jetzt nichts.
Filterblase, absolut nicht. Ist das was Neues jetzt irgendwie aus dem Internet oder sowas?
Eine Seifenblase.
Ist das vielleicht ein Filter, der wo rund ist? Ich weiß es nicht, so ähnlich jetzt wie das, nur andersrum, wie das Mikrofon hier, nur gerade im ähnlich wie ein Sieb.
Eine Blase verbinde ich momentan so mit irgendeinem Hirngespinst, das zuvor irgendwo gefiltert im Sinne von in Anführungszeichen schon zurecht zensiert.
Mit Kaffee oder Tee hat die Filterblase wahrlich nichts zu tun. Mit Zensur im weitesten Sinne aber schon. Dr. Thilo Hagendorf ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt Privacy Arena an der Universität Tübingen. Gegenstand dieses Projekts sind der Wandel von Privatheit in der digitalen Gesellschaft und die Entwicklung neuer Strategien des Identitätsmanagements im Umgang mit den digitalen Medien.
Die Filterbubble ist ein Effekt der Personalisierung im Internet. Es ist so, dass eigentlich alle großen Plattformen, Google, Facebook, Amazon etc., personalisiert sind. Das heißt, bei diesen Plattformen arbeiten im Hintergrund Algorithmen, die schauen sich vergangenes Surfverhalten an und antizipieren dann zukünftiges Surfverhalten und bieten dann bestimmte Dinge an oder auch nicht. Und die Filterblase ist eine Blase, in die eben nur noch diese Informationen reinkommen, die schon der eigenen Meinung, den eigenen Interessen, den eigenen Einstellungen entsprechen.
Sogenannte Algorithmen sind es also, die den Nutzer analysieren und so die Entstehung der Filterblase ermöglichen. Aber was ist das eigentlich genau, ein Algorithmus?
Also wenn man von Algorithmen spricht, dann meint man damit Datenverarbeitungsprozesse, die hinter den Benutzeroberflächen stattfinden. Und das sind Prozesse, die sind für den Nutzer erstmal intransparent.
Unsichtbare Prozesse zwar, deren Effekte man aber sichtbar machen kann, wenn man weiß wie. Eli Pariser, Autor des Buches Filterbubble, ist Demokrat, hat aber auch Freunde, die sich politisch dem republikanischen Lager zuordnen. Ihm fiel bald auf, dass er auf Facebook nur noch Posts seiner demokratischen Freunde zu sehen bekam, weil er überwiegend solche Beiträge mit einem Like versah, die seiner politischen Ausrichtung entsprachen.
Ein anderes Beispiel von Eli Pariser ist, dass er zwei Bekannte beauftragt hat, bei Google nach dem Wort Ägypten zu suchen. Und der eine Bekannte hat nur Suchergebnisse bekommen, die also von der Revolution handelten. Und der andere Bekannte bekam nur Suchergebnisse, die Reiseangebote waren. Also im Vergleich zwischen verschiedenen Nutzern hat man die Möglichkeit, die Effekte der Filterblase zu sehen. Aber der Nutzer für sich genommen kann die Filterblase erstmal nur sehr schwierig erkennen.
Wer jetzt denkt, die Filterblase beschränke sich nur auf das Netz, der irrt. Ob Printmedien, Fernsehen oder Radio, Filterblasen erzeugen auch andere Medienformate. Es gibt aber einen entscheidenden Unterschied. Thilo Hagendorf.
Also wenn man den Begriff der Filterblase etwas weiter auslegen würde, dann würde man sagen, man befindet sich auch in einer Filterblase, wenn man beispielsweise nur die Bild-Zeitung liest, aber nicht im Vergleich dazu auch die FAZ oder die Zeit. Das Besondere an der Filterblase im Internet ist, dass es Algorithmen sind, die in relativ intransparente Art und Weise darüber entscheiden, mit welchen Informationen ich konfrontiert werde und mit welchen nicht. Und nicht mehr Menschen wie Redakteure, wie Journalisten.
Vielen unbekannt, unsichtbar und nicht von Menschenhand gesteuert. Automatismen tragen entscheidend zur Bildung von Informationsblasen im Umgang mit dem World Wide Web bei. Fast schon bedrohlich klingen diese Attribute. Aber birgt die Filterbubble wirklich Gefahren?
Also zuerst einmal ist immer die Frage, wie stark ist der Effekt der Filterblase? Und wenn man von einem starken Effekt ausgeht, dann muss man sagen, dass die Filterblase das Problem mit sich bringt, dass Möglichkeiten zur Weltbildkorrektur abhanden kommen. Ich werde in meiner Filterblase nie mit Meinungen konfrontiert, die mein eigenes Meinungsbild quasi herausfordern. Ich werde nie mit alternativen Einstellungen konfrontiert.
Trotz steigender Tendenzen der Webseitenbetreiber hin zu Personalisierung gibt es auch Seiten, die ohne diese auskommen.
Also klassische Webseiten sind erstmal nicht personalisiert. Aber eigentlich fast alle großen Plattformen, die genutzt werden, sind personalisiert. Also Google, Facebook, Amazon. Nicht personalisiert sind die meisten Nachrichtenseiten, wobei es auch dort Tendenzen gibt, verstärkt Personalisierung einzuführen.
Bei aller Kritik an der Personalisierung und den dadurch entstehenden Filterblasen, auf die Frage, ob letztere dem Internet-User auch von Nutzen sein können, hat Thilo Hagendorf eine klare Antwort.
Es nutzt ihm auf jeden Fall. Also zuerst mal hat man ja die Bedingung, dass man mit einer unglaublichen Informationsflut im Internet konfrontiert ist. Und wenn jeder individuell mit dieser Informationsflut umgehen müsste, dann wäre das eine wahnsinnige Herausforderung. Und die Personalisierung oder anders gesagt die Filterblase hilft, dass man mit den Informationen eher in Kontakt kommt, die Relevanz für einen selbst besitzen.
Als Hilfsmittel der Selektion in einem Meer aus Daten ist die Filterblase also durchaus sinnvoll. Weiß man allerdings um die Wirkung einer solchen, nämlich dass uns gewisse Informationen vorenthalten werden, bleibt doch ein ungutes Gefühl von Fremdbestimmung. Hagendorf erklärt, wie er selbst im digitalen Alltag den Tücken der Filterbubble begegnet.
Also ich bin mir dieses Effekts bewusst. Ich ärgere mich auch über diesen Effekt, gerade bei Facebook. Man muss dann einfach zusätzliche Aufwendungen betreiben. Man muss dann einzelne Profile, denen man gerne folgen möchte, die aber nicht mehr im Newsfeed angezeigt werden. Man muss diese Profile extra ansurfen. Man muss einfach gezielte Suchaufwendungen betreiben, um mit Dingen in Kontakt zu kommen, die bildlich gesprochen außerhalb der Filterblase liegen.
Als Doktor der Philosophie beschäftigt sich der 27-Jährige viel mit den möglichen Folgen der digitalen Revolution für die Gesellschaft. Die Filterbubble ist eines von vielen Kindern dieser Revolution. Im Umgang mit ihr rät Thilo Hagendorf unseren Zuhörern.
Also ich denke, es ist wichtig, dass man sich der Filterblasen bewusst ist. Ich denke aber, man sollte auch den Effekt von Filterblasen nicht überinterpretieren. Es scheint doch so zu sein, dass der Effekt recht schwach ist und dass durch den Effekt nicht ernsthaft Gefahren bestehen dergestalt, dass unsere Gesellschaft jetzt weniger freiheitlich würde.
Jennifer Fossela über das Phänomen Filterbubble. YouTube gilt als die Plattform der Zukunft. Viele beschreiben sie sogar als Ersatz für das Fernsehen. Denn ob Musikvideos, Filmausschnitte oder Tutorials, auf YouTube findet sich alles. Mehr als 1 Milliarde Nutzer besuchen die Internetseite jeden Monat, laden in jeder Minute rund 300 Stunden Videomaterial hoch. YouTuber sprießen wie Pilze aus dem Boden. Aber wie verdient man Geld mit Videoplattformen? Funktioniert das wirklich? Mikroeuropa-Reporterin Maike Frick im Gespräch mit YouTube-Star Görki alias Christoph Gerke.
Den Job an den Nagel zu hängen und stattdessen mit YouTube-Videos Geld zu verdienen? Für die meisten unvorstellbar. Diesen Traum lebt Christoph Gerke jeden Tag. Er ist der Berliner YouTube-Star Görki. Der 27-Jährige ist als YouTube-Fitness-Coach erfolgreich, hat 2014 sogar den Play Award für den besten YouTube-Sportkanal gewonnen. Aber wie kam er überhaupt auf die Idee, Fitnessvideos ins Internet zu stellen?
Also ich habe in Mannheim Medienwirtschaft studiert und dann gab es eines Tages ein Modul, das die Suchmaschinenoptimierung. Da war die praktische Aufgabe, einen Blog zu erstellen, auf dem man irgendwie Reichweite generiert. Also sprich, die Aufgabe war, mit einem Blog einfach Geld zu verdienen. Und damals habe ich noch als Fitnesstrainer neben dem Studium gearbeitet und dementsprechend habe ich dann halt überlegt, ich mache einen YouTube-Kanal und habe dann halt Übungen gemacht, die ein bisschen polarisiert haben und habe in der Infobox den Link reingemacht zum Blog. Habe dann ja YouTube als Multiplikator genutzt und das war halt eigentlich der Ursprung, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, dass YouTube einfacher funktioniert, um Geld zu verdienen, als nur mit dem Blog.
Und wie sieht der Arbeitsalltag eines YouTubers aus? Ist man wirklich so flexibel?
Das ist eher so ein Job, dass man halt auch viel nachts arbeitet, viel auch am Wochenende eigentlich. Dann muss man sich die Zeit irgendwo einteilen. Die Videos versuche ich halt gegen Nachmittag fertig zu bekommen, dass ich die gegen frühen Abend hochladen kann. Da gibt es immer so ein gewisses Social-Media-Timing, wo halt die meisten Leute auch im Internet unterwegs sind. Aber grundlegend ist man immer so ein bisschen auf Abruf und versucht halt immer mal wieder auch was zu tun. Also auch Social Media lässt einen ja nicht los. Also wenn die Möglichkeit da ist, die Reichweite zu erweitern, dann tut man das in der Regel. Und dementsprechend hat man eigentlich keine festgelegte Arbeitszeit, sondern ist eigentlich ständig mit dem Kopf dabei.
Egal ob YouTube, Instagram oder Facebook, die sozialen Medien sind ständige Begleiter, die Einblicke in die Privatsphäre gewähren. Kostet das nicht auch Überwindung?
Das ist schon viel, was man preisgibt. Dazu muss man sich auch ganz klar irgendwo entscheiden. Es ist nun mal so auf YouTube, dass halt nicht nur die Information des Videos alleine für Klicks sorgt, sondern natürlich auch vor allem der Charakter und die Persönlichkeit, damit sich die Zuschauer mit einem identifizieren können. Man muss halt wirklich lernen, abschalten zu können und dann auch irgendwie eine Grenze zu finden.
Bis zu 6 Videos lädt der 27-Jährige pro Woche hoch. Und dabei gleicht keines dem anderen. Woher kommen die Ideen?
Also ich habe zunächst auch mal gedacht, wie kann man so viele Videos machen, weil Fitnessbereich ist ja auch beschränkt, gewisse Übungen und Themen. Viele interessieren sich dann auch einfach für die Person. Und wenn man das verknüpft, ich nenne das immer Infotainment, dass man halt die Information mit ein bisschen Unterhaltung verknüpft, dann kann man halt relativ viel bringen.
Und kann man damit wirklich reich werden?
Also man kann auf jeden Fall dem Aufwand entsprechend relativ gut davon leben. Die Chance nach oben hin ist immer da, aber vieles ist natürlich auch Illusion. Also wenn man allein von YouTube-Einnahmen ausgeht, dann kann man es hochrechnen, ca. 700.000 Aufrufe im Monat, sind das halt allein durch die YouTube-Einnahmen nur 700 Euro im Monat. Und das ist halt nicht viel. Also dafür, dass es eigentlich ein Fulltime-Job ist, sind 700 Euro wenig. Was halt wirklich Geld bringt, sind halt Produktplatzierung, Kooperation mit größeren Unternehmen und halt natürlich eigene Angebote um YouTube herum, wo man halt versucht, die Zuschauer dann rauszuschubsen. Bei YouTube als Multiplikator ist eine tolle Sache. Bei YouTube selbst allein bringt halt nicht so viel Geld, wie sich das halt viel vorstellen.
Inwiefern hat sich der Alltag durch YouTube verändert?
Ich bin ein Typ, der gerne selbstständig arbeitet. Für mich gibt das so ein bisschen die Freiheit, einfach ohne Zwänge zu arbeiten. Ich glaube, wenn man von der Kreativität lebt, dann befreit einen das und das macht einem mehr Freude, glaube ich, am Job. Finanziell natürlich geht es einem da auch relativ gut. Allerdings muss man halt sich vor Augen halten, dass es halt ein Ist-Zustand ist. Man hat keine Sicherheit über Jahre bei dem, was man tut. Und das ist halt immer noch neben der Freiheit, die man hat, ein bisschen der Stress. Und deswegen habe ich auch eine Ausbildung gemacht und ein Studium abgeschlossen. Ich sehe halt viele, die relativ naiv jetzt da reingehen und versuchen jetzt YouTuber zu werden. Und das ist halt der falsche Ansatz, weil es einfach niemals eine Sicherheit sein wird, damit sein Geld zu verdienen.
Den Job als YouTube-Fitness-Coach betrachtet Görki als Ist-Zustand. Deshalb nutzt er seine Bekanntheit aus dem Internet auch für andere Projekte, wie zum Beispiel seine eigenen Modelinie. Innovative Ideen lautet dabei das Stichwort für all diejenigen, die selbst im Internet Geld verdienen möchten. Und was ist sein Fazit?
Das Tolle ist einfach, glaube ich, dass es viele Möglichkeiten gibt, dass nicht wirklich der Markt abzusehen ist, wie er sich die nächsten Jahre entwickelt. Also es gibt viele Chancen und auch viele Risiken. Aber für mich persönlich ist es auf jeden Fall spannend zu wissen, dass es nicht zu 100% klar ist, in welche Richtung das geht.
Schließlich ist die Arbeit mit YouTube definitiv kein Zuckerschlecken. Es ist ein Fulltime-Job. Und der erfordert ständiges Mitdenken und Kreativität auf Abruf.
Das war Mikro-Europa-Reporterin Maike Frick über den 27-jährigen Fitness-YouTuber Görki aus Berlin.
Mikro-Europa.
Sounds.
Interessen.
Interessant.
Interessant.
Interesting.
Alltägliche Vorgänge verlagern sich immer mehr und mehr ins Internet. Statt im Laden einkaufen oder per Post Briefe schicken, heutzutage wird online geshoppt und gemailt. Online finden wir auch unsere Jobs. Mikro-Europa-Reporterin Jessica Sauter sprach mit Frank Legeland vom Internetportal Xing über die Zukunft der Bewerbung und über ein potenzielles Facebook für Erwachsene.
Früher wurden Jobs in Hinterzimmern vergeben. Heute kann ich mir ein eigenes soziales, berufliches Netzwerk aufbauen. Und wenn ich ein belastbares berufliches Netzwerk habe, dann kann ich darauf in allen Situationen zurückgreifen.
Frank Legeland ist zuständig für die PR des Unternehmens Xing. Das selbsternannte Netzwerk für berufliche Kontakte wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Hamburg.
Der Zweck ist, dass sich Professionals, also Berufstätige oder auch Menschen, die auf dem Weg in die Berufstätigkeit sind, dass die sich im professionellen Kontext vernetzen. Die Idee ist im Grunde, wir haben das Vitamin B demokratisiert.
Wie muss man sich das als Laie vorstellen?
Ein Beispiel kann sein, wenn ich einen neuen Job suche, gehe ich in mein Netzwerk. Genauso bekomme ich aber auch aus meinem Netzwerk heraus die Informationen, die für mich im Berufsumfeld täglich wichtig sind. Ich kann in Gruppen diskutieren über Fachthemen, die mich interessieren. Ich kann mich selbst darstellen und nach neuen Kunden suchen. Freelancer bekommen über unser Netzwerk neue Aufgabe. Da ist das Spektrum wirklich sehr vielfältig.
Schließt Ihre Zielgruppe denn Studenten ein oder möchten Sie eher Berufstätige ansprechen?
Die Mitgliedschaft ist bei uns ab 18 Jahren möglich und geht dann da los. Das heißt, auch Studenten fangen damit an, ihre Lebensläufe, ihre ersten Projekte auf ihrer eigenen Xing-Seite darzustellen. Der Schwerpunkt liegt aber so im Bereich 29 bis 49.
Kann man das Ganze dann als eine Art Facebook für Erwachsene bezeichnen?
Würde ich nicht sagen, nein. In Deutschland, Österreich und der Schweiz besteht schon nochmal ein größerer Bedarf, berufliches und privates, zumindest in sozialen Netzwerken, doch ein Stück weit zu separieren.
Bedeutet das für Sie, dass die üblichen Bewerbungsmappen bald der Vergangenheit angehören könnten und dass künftig alles über Plattformen wie Xing laufen könnte?
Also der Trend, dass Menschen vielleicht sogar handschriftlich einen Lebenslauf beispielsweise schreiben, um sich dann zu bewerben, das ist sicherlich etwas, was sehr rückläufig ist. Wir sehen, dass die Bewerbung online und dann auch sogar vielleicht mobil per iPhone oder Android-Gerät immer mehr zunimmt. Ich glaube, je bequemer solche Prozesse für den Nutzer werden, desto eher verlagern sich auch tatsächlich dann die Prozesse in den Bereich online.
Das war Mikro-Europa-Reporterin Jessica Sauter über eine mögliche Zukunft der Bewerbung und der beruflichen Kontakte im Internet.
Thank you.
sozialen Medien hat sich im Laufe der letzten Jahre für Verantwortliche von Firmen und Vereinen sehr viel getan. Vor allem Fußballvereine mussten sich anpassen, um nah an den Fans zu sein und möglichst viele von ihnen zu erreichen. Pia Schönfeld sprach mit Katharina Wildermuth, der Pressesprecherin des Fußballvereins 1. FC Nürnberg, und Oliver Nickels. Nickels ist Head of Marketing bei Silpion IT Solutions.
Mehr als 300.000 Fans hat derzeit die Facebook-Seite des 1. FC Nürnberg. Eine große Menge an Leuten, die sich hier über ihren Lieblingsverein informieren und immer up-to-date sein wollen. Doch das war nicht immer so. In den letzten Jahren ließ sich ein regelrechter Boom der sozialen Netzwerke verfolgen, auch beim 1. FCN.
Ich kann sagen, dass in den vergangenen 8 Jahren der Stellenwert von sozialen Medien kontinuierlich gestiegen ist. Wir haben in diesem Bereich, was Facebook, Twitter, aber auch Instagram und Google Plus anbelangt, eine Reichweitensteigerung erlebt.
Social-Media-Experte Oliver Nickels stimmt dem zu.
Es wird immer wichtiger für Unternehmen, aber auch für Vereine, dort aktiv zu werden, die Stimmungen aufzufangen, auch selber eine Stimme zu haben in diesem Umfeld.
Um sich dem Trend optimal anzupassen, hat das Team um Katharina Wildermuth genau beobachtet, was bei den Fans ankommt.
Ich denke, dass spieltagsbezogene Informationen besonders gut laufen, weil man muss mal sagen, dass die Spiele des 1. FC Nürnberg nun mal die meiste Aufmerksamkeit generieren. Oft erleben wir auch, dass die Posts oder Tweets, die bestimmte Spieler betreffen, die besonders beliebt sind, die höchsten Reichweiten erzielen oder Momente aus der Clubhistorie, also Bildergalerien von vergangenen Meisterschaften oder besonderen Momenten aus der Geschichte des 1. FC Nürnberg. Also alles Themen, die mit einer besonderen Emotionalität verbunden sind.
Um genau herauszufinden, was Fans und Kunden am liebsten sehen und lesen, sieht Oliver Nickels die Notwendigkeit für Firmen und Vereine, Mitarbeiter einzusetzen, die sich speziell mit sozialen Netzwerken befassen.
Also zumindest sollte es eine klare Zuständigkeit geben. Ob das jetzt ein neuer Mitarbeiter ist, ob das jemand ist, der eventuell schon im Unternehmen ist und das als zusätzliche Aufgabe übernimmt. Oder je nach Unternehmensgröße kann das ein ganzes Team werden. Je besser die Aufstellung im Unternehmen ist, je klarer die Zuständigkeit ist, desto eher habe ich die Chance, dort auch etwas bewirken zu können für das Unternehmen.
Der 1. FC Nürnberg hat dies bereits umgesetzt und sich personell angepasst.
Was die Arbeit in der Abteilung Presseöffentlichkeitsarbeit beim 1. FC Nürnberg anbelangt, kann ich sagen, dass wir inzwischen 2 Redakteure angestellt haben, die sich nicht nur um die offizielle Webseite 1.fcn.de kümmern, sondern zusätzlich auch die sozialen Netzwerke tagtäglich überwachen und auch redaktionell bestücken.
Was die Zukunft von sozialen Netzwerken angeht, sind sich Oliver Nickels und Katharina Wildermuth einig.
Ich glaube, dass die Zukunft auch in den sozialen Netzwerken liegt, weil wir da sehen wir auch wirklich kontinuierliche Reichweitensteigerungen und auf fcn.de leicht rückläufige in den letzten Monaten.
Die sozialen Medien oder Social Media sind da und sie werden nicht wieder weggehen. Einzelne Plattformen werden vielleicht wieder weggehen. Wir sehen das immer wieder, dass neue Plattformen aufkommen, die dann auch wieder verschwinden. Aber das Prinzip dieser Kommunikation, dieser Art und Weise, jeder kann mit jedem kommunizieren, die wird nicht wieder weggehen.
Daher sei es im digitalen Zeitalter wichtig, Medien nicht unseren Alltag dominieren zu lassen.
Nichtsdestotrotz ist es immer noch für mich eine virtuelle Welt und man darf auch nicht vergessen, ab und zu mal sich in einem persönlichen Gespräch auszutauschen und sich in die Augen zu schauen.
Beim 1. FC Nürnberg wird deshalb viel Wert darauf gelegt, einen persönlichen Kontakt zu den Fans zu pflegen. Dazu zählen beispielsweise Fanclub-Besuche und öffentliche Trainingseinheiten. Trotz allem drängen sich soziale Medien weiter in den Vordergrund unserer Alltagskommunikation und Unternehmen werden sich diesem Wandel weiterhin anpassen müssen.
Ein Beitrag von Pia Schönfeld. Unsere Generation ist mit dem Computer und dem Internet aufgewachsen und wir haben keinerlei Probleme im Umgang damit. Doch wie sieht es mit den älteren Generationen aus? Mittlerweile gibt es viele Senioren, die auch gerne das Medium Computer nutzen würden, sich aber nicht trauen. Larissa Kurz war bei den Senior-Surfern im Stadtmedienzentrum Stuttgart. Dort trifft sich jede Woche eine Gruppe älterer Menschen.
Wilfried Brummel ist mit 88 Jahren einer der ältesten Teilnehmer des Kurses Senior Surfer im Stadtmedienzentrum Stuttgart. Im Internet informiert er sich mittlerweile auf vielfältige Art und Weise.
Ich benutze es besonders, sag mal, über Google und so weiter, um in Gesundheitsfragen einzusteigen. Vielleicht auch, um ältere Musikstücke ausfindig zu machen und zu gucken, wo man sie bekommt. Und dann gibt es immer so Dinge, die mit irgendwelchen Terminen verbunden sind, wo man sich dann mal aufsynchronisieren muss und mal ganz schlecht und einfach Informationen jeglicher Art.
Die 64-jährige Inge Mallers hat in ihrem Beruf als Dekorateurin keinen Kontakt mit dem neuen Medium. Seit 2 Jahren büffelt sie nun Internet, Computer und Programme. Ihren Alltag hat das ganz schön verändert.
Ich mache auch meine ganze Kontoführung mit dem PC. Ist doch toll, am Sonntag aufstehen, muss was überweisen oder gucken, wie ist der Kontostand oder ist alles richtig abgebucht worden. Und das können Sie alles in Ruhe zu Hause machen. Das ist schon für mich ein Plus.
Die Kenntnisse dazu erwarb sie bei den Seniorsurfern im Stadtmedienzentrum Stuttgart.
Also der Kurs ist ganz toll. Der ist optimal, weil der ist nicht vorgegeben, dass da irgendwelche bestimmte Sachen also eingelernt werden, sondern da, wo man Probleme hat, kann man sagen, Frau Schmidt, ich kann das. Weil dann sitzt man also nie umsonst hier, sondern man sitzt hier, weil man das, was man eigentlich für ein Anliegen hat, das kann man dann hier bewältigen.
Wilfried Brummel kann sich auch noch an die ersten Gehversuche mit dem Computer erinnern.
Und alle Leute haben eigentlich Angst und sagen, jetzt ist mir alles vom Computer verschwunden. Und die Sicherheit erstmal zu bekommen, dass das nicht der Fall ist, das ist, sagen wir mal, das Erste, was man lernen muss. Wenn man das Intus hat, da hat man Spaß an der Kiste.
Spaß an der Kiste hat auch Ursula Schmidt. Sie ist 74 Jahre alt und leitet mit ihrem Mann den Kurs, der diesen vor fast 20 Jahren gegründet hat.
Also ich glaube, wenn wir vollständig sind, sind wir 15. Aber das variiert immer wieder mal. Also hier kann ja jeder mehr oder weniger durch irgendeine Zeitschrift oder so animiert reinkommen und fragen, ob er mitmachen darf. Und es steht also für jeden die Tür offen.
Sie ist der Überzeugung, dass man auch als älterer Mensch ohne Computer von der Gesellschaft abgeschnitten ist. Versteht jedoch, warum sich einige Ältere nicht trauen, den Kurs zu besuchen.
Viele haben halt eben Angst und sagen, naja, ich weiß ja überhaupt nichts, also wahrscheinlich werden sie mich auslachen, wenn ich da hinkomme, was wir ja natürlich nicht tun.
Die 71-jährige Gertrud Schötter hat sich getraut und begonnen, sich mit dem Computer und seinen Anwendungen auseinanderzusetzen.
Ich habe seit 3 Monaten einen Computer zu Hause, bin jetzt eben in den Stadtlöchern eine sehr, sehr gute Computerfrau zu werden, Computerfachfrau. Und alle Kenntnisse, die ich dazu brauche, die hole ich mir montags immer hier.
Ihren Alltag hat das jetzt schon regelrecht vereinfacht.
Alle alltäglichen Dinge mache ich jetzt eigentlich per E-Mail. Was so anfällt.
Larissa Kurz über die Stuttgarter Seniorsurfer. Der Umgang mit dem Internet ist heutzutage selbstverständlich. Wie wir gerade gehört haben, gilt das auch für ältere Menschen. Henning Schmitter sprach mit einer 77-jährigen Seniorin darüber, was sich für sie mit der Einführung der Computer und dem Internet geändert hat.
Ute Schüler setzt sich noch aktiv mit dem Internet auseinander und schreibt fast täglich E-Mails. Wie kam sie dazu?
Ich habe den Computer geschenkt bekommen, war erst gar nicht begeistert, aber jetzt mit dem Laptop, den meine Enkel mir sehr einfach eingerichtet haben.
Wichtig ist ihr die Teilhabe an aktuellen Entwicklungen, auch wenn sich dadurch ihre Lebensumstände sogar gravierend verändern.
Ganz entscheidend hat sich das Leben geändert. Man bekommt kaum noch einen privaten Brief. Und in dem Moment, wenn man nicht mehr korrespondiert, egal in welcher Weise, ist man weg vom Fenster, auch als alter Mensch.
Und weg vom Fenster sein, das wollte sie nicht. Und somit hält sie den Kontakt zu den Enkeln einfacher und schneller als in ihrer internetlosen Zeit.
Vorteile haben sich ergeben. Eine E-Mail ist ja schneller geschrieben als ein Brief per Hand oder früher per Schreibmaschine. Und wenn man einen Enkel hat, der im Moment auf Afrika-Tour ist mit der Bundeswehr und man kann so alle 8 Tage mit dem mailen, dann bleibt man in Kontakt.
Doch nicht nur Mails schreibt sie am Computer, auch andere Dinge erledigt sie online.
Zum Beispiel in Bezug auf Reisen, die wir des Öfteren unternehmen, kann ich mich im Vorfeld informieren. Ich kann mir Bahn-, Bus-, Flugverbindungen raussuchen. Ich kann mich über klimatische Verhältnisse informieren. Ich kann praktisch Urlaube vorbereiten, alles per Internet.
Neben den Vorteilen, die Ute Schüler online nutzt, sind ihr die Risiken des Internets durchaus sehr bewusst, auch wenn sie sich persönlich nicht als direkt Betroffene sieht.
Weil ich ja nur privat mitarbeite, aber wie man hier in der Presse liest und auch immer wieder hört, gibt es die Viren auf dem Internet. Das können Hacker und so weiter tätig sein. Ich sehe da eine ganz große Gefahr. Auch pornografische Seiten oder irgendwelche Geldforderungen, die da gestellt werden. Viele Frauen vor allen Dingen fallen darauf rein.
Empfindet sich die 77-Jährige als Ausnahme in ihrer Generation? Oder ist der Umgang mit dem Internet in ihrem Bekanntenkreis normal?
In meinem Bekanntenkreis sieht es gar nicht gut aus. Die meisten interessieren sich nicht dafür. Das kommt eben auch darauf an, ob man jemanden hat, mit dem man dann auch korrespondieren kann und sich darüber unterhalten kann. Aber wenn, dann haben das in unserem Bekanntenkreis meist die Männer und das aus geschäftlichen Gründen.
Bleibt es also auch in dieser Beziehung bei dem alten Rollenbild?
Wir sind das ja gewohnt in unseren Jahrgängen, dass das früher alles Männer gemacht haben. Und so ist das auch im Zeitalter der Computer geblieben. Und die Frauen brauchen das nicht, die Männer machen das alles für sie. Die rufen Wetterbericht ab, die Börsendaten ab. Was braucht da eine Frau eigentlich noch?
Wenn also die Rolle des Mannes im Computerzeitalter für Ute Schüler nach wie vor die bestimmende ist, was war denn nun die eigentliche Motivation für die Seniorin, sich noch mit dem Internet und dem Computer auseinanderzusetzen?
Ganz ehrlich gesagt, als meine Putzfrau kam und gesagt hat, dass sie jetzt WhatsApp hat, da habe ich gedacht, jetzt musst du auch ran.
Henning Schmitter über eine 77-jährige Internetnutzerin. Der islamische Staat gewinnt immer mehr Macht und Anhänger. Nicht zuletzt durch die Möglichkeiten des Internets. Wie schafft es diese Gruppe vor allem junge Menschen zu mobilisieren? Ein Beitrag von Jannis Uttenweiler.
Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Kriegsgebiet. Merkel und Innenminister und Außenminister, ihr führt Dschihad in unseren Ländern und wir werden den Dschihad in eure Länder bringen. Mit Allahs Barmherzigkeit und durch seine Hilfe.
Radikale Aussagen wie diese von Dennis Kuspert, einem deutschen Rapper, der für den IS gekämpft hat, sind keine Seltenheit mehr. Was der deutsche Kuspert hier in einem frei zugänglichen YouTube-Video propagiert, betreibt der IS weltweit. Grausame Hinrichtungen, schockierende Massenexekutionen, Kämpfe an der Front. Die Bilder und Videos im Internet schockieren, schüchtern ein und sorgen erheblich für Aufruhr in unserer Medienlandschaft. Doch an wen richtet sich diese mediale Propaganda? Petra Nentwich, Islamwissenschaftlerin an der Universität Tübingen.
Eine wichtige Zielgruppe der Propaganda ist das westliche Publikum und vor allem auch die jungen Muslime in Europa. Die Publikationen, die Videos, die Magazine sind auf den Sprachen Englisch und Deutsch und auch auf anderen europäischen Sprachen. Und sie arbeiten mit aussagekräftigen Bildern und sind auch leicht zugänglich im Internet. Und ich glaube, dass genau diese Bilder vor allem all jene ansprechen, die in ihrem Alltag Wertschätzung von der Gemeinschaft vermissen oder auch solche jungen Menschen, denen ein klarer Weg mit Erfolgsaussichten in ihrem Leben fehlt. Menschen quasi, die anfällig sind oder auch auf der Suche sind nach einem klaren Weltbild, nach Einteilung in Schwarz und Weiß, in den IS, in seine Feinde, in Gläubige und Ungläubige.
Aber warum funktioniert die Propaganda so gut? Was steckt dahinter?
Es ist auf jeden Fall Teil der Strategie des IS, dass über ihn gesprochen wird, dass seine Publikationen von den Internet-Usern weitergereicht werden. Und gleichzeitig aber ist es dem IS wichtig, dass er die Hoheit über den Inhalt dieser Propaganda behält. Er hat hierfür extra das Hayat Media Center eingerichtet, über das zum Beispiel auch dieses Online-Magazin Dabiq veröffentlicht wird. Dass diese Strategie auch durchaus fruchtbar ist, zeigen ja auch die Berichte von jungen Europäern, die in den Dschihad ziehen.
Wenn sich so viele Leute durch die IS-Propaganda in den Medien mobilisieren lassen, drängt sich die Frage auf, warum man die IS-Videos nicht einfach aus dem Netz entfernt. Hierbei stößt man auf die Problematik der sogenannten Vorabzensur. Denn nur veröffentlichte Beiträge können zensiert werden. Sebastian Schweder von Amnesty International.
Ich kann die Meinungsfreiheit beschränken, wenn diese Beschränkung dann gesetzlich vorgesehen ist und wenn sie erforderlich ist für die Achtung der Rechte von Dritten oder für bestimmte übergeordnete Rechtsgüter wie die nationale Sicherheit, die öffentliche Ordnung oder die Gesundheit.
Wer darf also überhaupt derartige Videos zensieren?
Die Einschränkung dürfte nicht durch eine, politische Behörde angeordnet werden oder durch ein Regierungsministerium, sondern sollte allein Gerichten obliegen, die eben nach rechtlichen Kriterien darüber urteilen, ob hier eine Einschränkung verhältnismäßig ist oder nicht.
Zensur ist also problematisch und schränkt das Grundrecht der Meinungsfreiheit ein. Petra Nentwich nennt Alternativen.
Ich glaube, man muss sich vor allem bemühen, dass der IS seine Anziehungskraft verliert und dass seine Utopien enttarnt werden. Der IS ist ja nicht nur eine Miliz, die in Syrien und im Irak kämpft. Es ist auch ein Staatsprojekt und es ist vor allem eine Marke, die es schafft, sogar in Europa junge Jugendliche zu begeistern. Und genau an diesem dritten Punkt, an diesem Export der Marke IS, sollte die Aufklärungsarbeit der deutschen Politik ansetzen. Das heißt konkret, man sollte darüber aufklären, was der Unterschied ist zwischen Ideologien einerseits und Religion andererseits. Und ich glaube, man muss auch den Blick dafür schärfen, was denn eigentlich die Werte unserer Religionen und auch die Werte unserer westlichen Gesellschaft sind.
Das war Mikro-Europa-Reporter Jannis Uttenweiler über die religiöse Propaganda am Beispiel des Islamischen Staats. Egal ob in sozialen Netzwerken, Blogs oder Foren, ohne Fotos sind Webseiten heute nicht mehr denkbar. Doch was ist im Umgang mit Fotos erlaubt und was nicht? Mikro-Europa-Reporterin Luisa Poschmann hat die Tübinger Rechtsanwälte Julia Fleck und Leander Jung zum Bildurheberrecht befragt.
Sind alle veröffentlichten Bilder urheberrechtlich geschützt?
Grundsätzlich ja. Fotos sind im Rahmen des Urheberrechtsgesetzes entweder als sogenannte Lichtbildwerke oder als einfache Lichtbilder geschützt.
Darf ich Bilder, die den Namen des Urhebers tragen, verwenden, ohne den Urheber um Erlaubnis zu fragen?
Grundsätzlich nein. Der Urheber hat das alleinige Verwertungsrecht, das heißt, er kann bestimmen, ob und wie ein Foto veröffentlicht und weiterverbreitet wird. Zur Verwendung des Fotos benötigen Sie also immer die Zustimmung des Urhebers, es sei denn, der Urheber hat das Foto ausdrücklich zur Verwendung freigegeben.
Darf ich gezeichnete und am Computer generierte Bilder als Profilbilder in Foren oder sozialen Netzwerken verwenden, ohne auf den Urheber hinzuweisen?
Das hängt davon ab, ob es sich um ein urheberrechtlich geschütztes Werk handelt, sprich ob eine bestimmte Schöpfungshöhe erreicht ist. Falls ja, liegt auch insoweit eine Verwertung im Sinne des Urheberrechts vor, für die Sie die Zustimmung des Urhebers benötigen.
Welche Strafen drohen mir bei unerlaubter Verwendung eines Bildes?
Da kommen sowohl strafrechtlich als auch zivilrechtliche Folgen in Betracht. Strafrechtlich sind da vor allen Dingen Geldstrafen oder Freiheitsstrafen von 1 bis 3, beziehungsweise bei gewerbsmäßigem Handel von 1 bis 5 Jahre in Betracht kommende Maßnahmen, wobei praxisrelevanter eher die zivilrechtlichen Folgen sind. Und da haben Sie vor allen Dingen mit einer Abmahnung zu rechnen. Und wenn die Streitigkeit nicht vorgerichtlich durch eine Abmahnung geklärt werden kann, dann kann das natürlich auch gerichtlich durchgesetzt werden.
Wie kann ich mich wehren, wenn meine Bilder ohne meine Erlaubnis verwendet wurden?
Grundsätzlich können Sie zum einen natürlich einen Anwalt beauftragen. Der würde dann zunächst versuchen, das außergerichtlich abzumahnen. Wenn das nicht außergerichtlich geklärt werden kann, würde das dann gerichtlich durchgesetzt werden. Da würde dann zunächst Unterlassungs- und Schadensersatz gefordert werden. Wenn Sie keinen Anwalt beauftragen möchten, können Sie das auch selbst machen. Das heißt, Sie können sich zum Beispiel selber mit dem Verwender des Bildes in Verbindung setzen, ihn unter einer Frist auffordern, das Bild rauszunehmen. Sie können auch auf den Betreiber des sozialen Netzwerkes zum Beispiel zugehen und dort dieses Bild rausnehmen lassen. Alternativ gibt es natürlich auch die Möglichkeit, mit dem Verwender eine Lizenzvereinbarung zu schließen. Da haben dann letztendlich beide Parteien was von.
Sehen Sie in Unterlassungsklagen und Schadensersatzforderungen ein Geschäftsmodell?
Also es ist mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass das Rechtsinstrument der Abmahnung in den letzten Jahren einen schlechten Ruf genießt. Da drängt sich natürlich der Verdacht auf, dass es schwarze Schafe gibt, die daraus ein Geschäftsmodell entwickelt haben. Ich denke allerdings, dass es schwarze Schafe in jeder Branche gibt und dass überall dort, wo man Geld wittern kann, es auch findige Rechteinhaber gibt, die das auszunutzen wissen. Grundsätzlich sollten Betroffene, Abgemahnte, aber aus meiner Sicht ergebnisorientiert denken und einen kühlen Kopf bewahren. Nämlich überlegen, erstens, wenn die Abmahnung berechtigt ist, sich Rat zu holen, um zu schauen, wie man die Kuh vom Eis holen kann und den Schaden minimieren. Und falls die Abmahnung unberechtigt ist, sich eben dagegen zu wehren.
Beim Umgang mit Bildern im Internet ist also Vorsicht geboten. Man sollte immer die Erlaubnis des Urhebers haben, wenn man ein Bild verwenden möchte.
Das war ein Beitrag von Luisa Poschmann über den Umgang mit Bildern im Internet. Und damit wären wir fast am Ende unserer Sendung. Ein Beitrag noch, und der geht ganz weit zurück. Ich habe mich mit der ersten Webcam und der ersten viralen Webseite beschäftigt. Wir schreiben das Jahr 2001. Es ist der 22. August, ein historischer Moment. Um genau 10.54 Uhr schalten Daniel Gordon, Martin Johnson und Quentin Stafford Fraser an der Cambridge Universität gemeinsam die erste Webcam aus. Für 7 Jahre und 9 Monate tat sie ihre Arbeit und als sie das Ende ihrer Lebenszeit erreicht, ist sie berühmt. Kaffee, der Antriebsstoff des Arbeiters. Auch bei der Entwicklung der ersten Webcam war er tatsächlich ausschlaggebend. Die eigentliche Motivation für die Aufstellung der Webcam war Bequemlichkeit. Quentin Stafford Fraser gehört nicht nur zu den Forschern, die die Webcam ausschalteten, er war auch maßgeblich bei ihrer Aufstellung beteiligt. Denn im Jahre 1992 gab es an der Uni in Cambridge ein ganz besonderes Problem.
So the first webcam came about because there was a very important ingredient that we needed for computer science. And that was coffee. The problem was that there were about probably 15 people in the group sharing this coffee pot. And some of them worked in the same room, but some people didn't. So whenever anybody made a new pot of coffee, the people who sat close by would dash in and they would get it and they would have nice fresh coffee. And all the people who lived further away wouldn't know about this. And so they would come down and they would find that the fresh coffee had gone. So this was a problem that we needed to solve.
Um dieses Problem zu lösen, schreckten die Forscher nicht vor einer ganz neuen technischen Entwicklung zurück. Zufällig lag in ihrer Arbeitsgruppe eine der damals sehr teuren digitalen Kameras herum.
We basically took this camera and we pointed it at the coffee pot and a friend and I wrote some software that allowed us to see the image of the pot in the corner of our screens. It was a very low resolution image. I think it was about 160 pixels square, something like that. And it was grayscale, it wasn't color.
Diese erste Version war noch nicht mit dem Internet verbunden und funktionierte nur mit einer speziellen Software auf den Computern. Als schließlich Webbrowser die Fähigkeit erlangten, Bilder anzuzeigen, verbanden die Forscher die Seite mit dem World Wide Web.
As a little side effect of that, it meant that everybody in the world could see how much coffee was in our coffee pot.
Die Seite, die den Füllstand der Kaffeemaschine zeigte, entpuppte sich als eine der beliebtesten im Web. Innerhalb von 2 Jahren wurde die Seite über 1 Million Mal angeklickt. Eine sehr hohe Zahl in Zeiten des frühen Webs.
More people had visited our website than had visited King's College Chapel. So then it was in the newspapers and this story gradually grew and grew and grew until it became, you know, it became sort of international news.
Den Grund dafür konnten sich die Forscher selbst nicht so genau erklären.
I think that what made this popular was partly that it was unusual. It was crazy. It was exciting. It was different. It was pointless. There was no good reason to do it.
Die größte Aufmerksamkeit erreichte die Maschine, als deren Abschaltung bevorstand. Die Nachrichten brachten das groß. Die Forscher versteigerten die Kaffeemaschine bei eBay. Heute steht sie bei Spiegel Online in Hamburg. Der Hersteller Krups hat sie kostenlos repariert. Das Beispiel der Trojan Room Coffeepot Webcam zeigt, wie das Internet bereits in frühen Jahren eine eigene Kultur entwickelte. Heute ist die Webcam Kult. Mittlerweile gibt es im Internet unzählige sinnvolle, aber auch sinnfreie Dinge zu finden. Zu welcher Kategorie die erste Webcam gehört, muss jeder für sich selbst entscheiden. Eins steht jedoch fest, sie hat die Internetkultur beeinflusst und ein Zeichen gesetzt. Inhalte müssen nicht relevant oder interessant sein. Gerade die irrelevantesten Dinge lösen heutzutage einen Hype aus. Virale Verbreitung nennt sich das. Die Seite, die den Füllstand der Trojan Room Kaffeemaschine anzeigte, war die erste virale Webseite im Netz. Und damit endet die heutige Sendung. Redaktion Ulrich Hägele, Technik Isabel Fischer. Danke fürs Zuhören und bis bald. Vom Mikrofon verabschiedet sich Florian Jungermann.